Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2020, Folge 21. Amerikas Wut von Nicola Büchse aus Stern Nummer 24 vom 4. Juni 2020. Gelesen von Enrico Petters. Polizisten, die töten statt verhaften. Ein Präsident, der hetzt statt versöhnt. Was wird jetzt aus den USA? Der vergangene Samstag hätte Donald Trumps großer Befreiungsschlag sein sollen, nach einer traumatischen Woche für die Vereinigten Staaten. Die Proteste nach dem Tod von George Floyd hatten die Städte überall im Land erschüttert. Der hunderttausendste Amerikaner war an Covid-19 gestorben und die Arbeitslosenzahlen waren einmal mehr gestiegen. Für diesen Befreiungsschlag war Trump extra zum Start der SpaceX-Rakete nach Florida gereist. Doch als ihn der Präsidentenhelikopter Marine One wieder im Südgarten vor dem Weißen Haus absetzte, erwartete den Präsidenten ein Lärm aus Autohupen. Demonstranten vor den Absperrungen riefen wütend George Floyd oder Black Lives Matter. Solche Proteste hatte er seit seiner Amtseinführung 2017 nicht mehr erlebt. Der Secret Service war derart alarmiert, dass er Trump schon in der Nacht zuvor in den unterirdischen Bunker geschleust hatte, der eigentlich Schutz vor Terroranschlägen bieten soll. Nach der Helikopterlandung verschanzte sich Trump wieder im Weißen Haus und etwas Außergewöhnliches geschah. Er blieb stumm. 12 Stunden lang. Draußen brannte das Land nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd in Minneapolis. Proteste und Tumulte durchzogen die Städte von Seattle bis Miami. Doch vom Präsidenten keine Ansprache zur Lage der Nation, kein Interview, für eine Weile nicht einmal Tweets. Der mächtigste Mann der Welt verharrte in Ohnmacht. Auch am Sonntag drängten ihn einige Berater erfolglos zu einem offiziellen Fernsehauftritt. »Es brauche nun mehr als Twitter«, rieten sie. Sie hatten ihm zu erklären versucht, dass die Proteste sich nicht nur gegen ihn richteten, sondern dass es um tiefere gesellschaftliche Fragen, um Rasse und Gerechtigkeit gehe. »Es geht einmal nicht um ihn«. Die omnipräsente Trump-Show hatte Sendepause. Sie wurde von einem mächtigeren Programm verdrängt, der Realität. Und diese düsteren Sommertage werden mit darüber entscheiden, ob es nach der Wahl im November eine zweite Staffel der Trump-Show geben wird. Ob es überhaupt noch ein Spektakel gibt, mit dem Trump von der Realität ablenken kann. Davon, in welch tiefen Abgrund er die Vereinigten Staaten gestürzt hat. Bevor der Helikopter in Washington landete, war die Trump-Show noch zu beobachten gewesen. Trump hatte auf einer Aussichtsplattform am Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida gestanden. Nach 9 Jahren schoss erstmals wieder eine Rakete Made in USA Astronauten ins All. Ein historischer Moment. Trump liebt solche Showauftritte präsidialer Macht. So wichtig war ihm dieser Termin, dass er dafür 2-mal nach Florida reiste. Das erste Mal am Mittwoch vergangener Woche, als die Zahl der Corona-Toten in den USA 100.000 überschritt. Doch ungünstige Wetterverhältnisse verschoben den Start und Trumps Gegenprogramm zu den schrecklichen Corona-Nachrichten musste ausfallen. An jenem Samstagnachmittag nun dröhnte der Song »Macho Man« von Village People aus den Lautsprechern. Trump starrte von der Aussichtsplattform auf die Rakete, der Start gelang, und er bekam die Bilder, die er sich ersehnt hatte. Sie hätten ihm unter anderen Umständen wohl wieder einmal das Monopol auf der Bühne der Öffentlichkeit beschert. Doch Amerika schaute nur kurz mit Macho Man Trump in den Himmel. Es blickte schnell wieder auf den Boden der amerikanischen Tatsachen. Darauf, dass zuhauf Amerikaner in diesen Tagen sterben, an Covid-19 oder wie Floyd mit dem Knie eines Polizisten im Genick, dass mehr als 40 Millionen Amerikaner ohne Arbeit sind, dass sich die Autoschlangen vor den Essensausgaben in vielen Gegenden über Kilometer ziehen, dass gleichzeitig die Aktienkurse in die Höhe rasen und Milliardäre wie Amazon-Chef Jeff Bezos in der Krise die Geschäfte ihres Lebens machen, dass die Ungleichheit zwischen Arm und Reich, Schwarz und Weiß so gewaltig geworden ist, dass sie den sozialen Frieden bedroht. Es waren Rassismus und Polizeigewalt, die die Amerikaner in den Großstädten meist friedlich auf die Straße gehen ließen, aber auch einige so wütend machten, dass sie Brände legten, auch in der Nähe des Weißen Hauses. Manche suchten die Konfrontation mit der meist schwer bewaffneten Polizei, die wiederum mit Tränengas und Gummigeschossen oft rücksichtslos in die Menge zielte. Der Boden der amerikanischen Tatsachen liefert in diesen Tagen Bilder eines ewigen amerikanischen Bürgerkriegs. Er weckt bei einigen Amerikanern Erinnerungen an die tagelangen Ausschreitungen von Los Angeles 1992, nachdem 4 Polizisten freigesprochen wurden, die den Afroamerikaner Rodney King zusammengeschlagen hatten. Oder an die Unruhen von Schwarzen, die 1967 und 1968 in den amerikanischen Städten ihre Höhepunkte hatten. Dieses Mal waren es Videoaufnahmen aus Minneapolis, die auf die USA wirkten wie ein Funke in einem Pulverfass. Gegen 20 Uhr am vergangenen Montag wurde George Floyd, Afroamerikaner und 46 Jahre alt, von Polizisten festgenommen. Floyd hatte vor kurzem wegen Corona seinen Job als Türsteher in einem Restaurant verloren und wurde vom Besitzer eines kleinen Supermarkts beschuldigt, mit einem falschen 20-Dollar-Schein bezahlt zu haben. Ein Video von seiner Festnahme zeigt, wie der weiße Polizist Derek Chauvin sein Knie dem auf dem Boden liegenden George Floyd ins Genick drückt. Floyd fleht immer wieder: »Ich kann nicht atmen.« Passanten versuchen Chauvin davon abzubringen, weisen ihn nach quälenden Minuten darauf hin, dass Floyd sich nicht mehr regt. Doch Chauvin drückt weiter. Insgesamt 8 Minuten und 46 Sekunden lang, davon noch 2 Minuten und 53 Sekunden, als Floyd längst bewusstlos war. Als der Rettungswagen kommt, finden die Sanitäter bei Floyd keinen Puls mehr. Das Video verbreitete sich rasant im ganzen Land, und das in einer Zeit, in der gerade erst Berichte über rassistische Übergriffe und Morde Schlagzeilen gemacht hatten und die Namen der Opfer wie Slogans auf Demonstrationen gerufen werden. Ahmaud Arbery ist einer von ihnen. Er war im Februar joggen, als ihn 3 weiße Männer jagten und erschossen. Polizei und Justiz ließen die Männer auf freiem Fuß. Erst Monate später wurden sie auf Druck der Öffentlichkeit verhaftet. Der Stern berichtete. Die Krankenschwester Breonna Taylor ist eine von ihnen. Sie wurde im März von 8 Polizeikugeln getroffen, als Drogenfahnder eine Hausdurchsuchung durchführen wollten. »Ich kann nicht atmen«, wird der Klageruf der Demonstranten nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd. Die Proteste ebbten auch dann noch nicht ab, als am Freitag vergangener Woche Derek Chauvin verhaftet wurde. »Ich kann nicht atmen« wird zum allgemeinen Klageruf der Demonstranten in diesen krisenhaften Zeiten, nicht nur in den USA, auch in Berlin, London, Toronto. Und George Floyds Name zu einem weiteren Synonym für den systemischen Rassismus in den USA. Einer von 1000 afroamerikanischen Jungen und Männern stirbt in den Vereinigten Staaten durch Polizeigewalt. 5-mal so viele Afroamerikaner wie Weiße sitzen in amerikanischen Gefängnissen. Studien haben ergeben, dass Schwarze für die gleichen Vergehen höhere Strafen erhalten als Weiße. 22% leben in Armut und viele verdienen sich ihren Lebensunterhalt als Kuriere oder Lieferanten. Sie können es sich nicht leisten, während der Corona-Beschränkungen zu Hause zu bleiben. Sie sind damit gefährdeter, am Virus zu erkranken. Die Covid-19-Sterberate liegt für Afroamerikaner 2,4-mal höher als für weiße Amerikaner. Deswegen ist am vergangenen Sonntag auch Maya McDuffie in Brooklyn auf der Straße. Die Ungerechtigkeit ist unter Trump nur noch schlimmer geworden. Er füttert den Rassismus seiner Anhänger, um Wahlen zu gewinnen. Wir Afroamerikaner müssen auf die Straße gehen, ehe es zu spät ist. Wir stehen vor einem neuen Bürgerkrieg, wenn es so weitergeht, sagte sie. Das Land brauchte in diesen Zeiten einen Präsidenten, der verspricht, Wunden zu heilen, der Visionen für eine neue Vereinigung der Vereinigten Staaten entwirft. Doch Donald Trump ist kein Heiler. Seine politische Karriere gründet auf Konfrontation. Für ihn gibt es nur den Kampfmodus. Jeder Demonstrant wird in seiner antagonistischen Weltsicht zu einem linken Anarchisten. Die Antifa stecke hinter den Protesten, twitterte er ohne Grundlage. Sie werde jetzt in den USA zu einer Terrororganisation erklärt werden. Es ist Trumps leicht zu durchschauender Versuch, jeden legitimen Protest von Demonstranten zu diskreditieren und mit schärfsten Sanktionen zu überziehen. »Wo geplündert wird, da fallen Schüsse«, drohte er auf Twitter, als bei Unruhen in Minneapolis einige Menschen in Geschäfte einbrachen. »Große Menge, professionell organisiert«, twitterte er über Demonstranten vor dem Weißen Haus. Er drohte, keiner kam über den Zaun. Wenn sie es getan hätten, wären sie von den bösartigsten Hunden begrüßt worden und von den bedrohlichsten Waffen, die ich je gesehen habe. Dann wären die Leute schwer verletzt worden, mindestens. Viele Secret Service-Agenten warten nur auf Action. Trump drohte sogar mit einem Straßenkampf seiner Anhänger gegen Demonstranten. Heute ist MAGA-Nacht vor dem Weißen Haus, 3 Fragezeichen, twitterte er und benutzte das Akronym für seinen Kampagnenslogan Make America Great Again, unter dem sich seine Fans sammeln. Und genau auf seine Fans dürfte dieses Geprotze mit Gewalt zielen. Er hat sich als Law-and-Order-Politiker inszeniert und damit die Wahlen 2016 gewonnen. Und als solcher muss er Proteste auf den Straßen als kriminellen Akt verdammen. Er hat sich auf die Rolle des Außenseiters, des Kämpfers gegen das machtgierige Establishment versteift. Und als dieser muss er seinen Kulturkampf gegen die Demokraten weiter anheizen. In seinen Tweets schreibt er, dass sie schuld an den Unruhen seien, weil sie nicht hart genug gegen die Demonstranten vorgingen. Er teilte vergangene Woche sogar ein Video auf Twitter, in dem ein Anhänger sagte, »Der einzige gute Demokrat ist ein toter Demokrat.« Donald Trump wirkt dabei längst wie ein Gefangener seiner eigenen Eskalation. Und wenn er die Demonstranten als Verbrecher bezeichnet, dann fühlen sich viele an seine Rede nach den Neonazi-Unruhen von Charlottesville im Jahr 2017 erinnert, bei denen ein Neonazi eine Demonstrantin überfuhr. Damals hütete sich Trump davor, die Neonazis zu verurteilen und sagte, er habe sehr anständige Leute unter ihnen gesehen. Genauso lobte er vor ein paar Wochen Anhänger von rechten Milizen, die bei Protesten gegen Corona-Beschränkungen mit Sturmgewehren in Michigan das Parlamentsgebäude stürmten und der Gouverneurin drohten. Einige im Weißen Haus haben jetzt Angst davor, auch die letzten der 8% der Afroamerikaner als Unterstützer zu verlieren, die Trump im Jahr 2016 gewählt haben. Doch andere Berater sehen die Eskalation sogar als eine politische Chance, erfuhr die New York Times. Ihr Kalkül, so wie Richard Nixon mit hartem Law-and-Order-Kurs nach den Unruhen von 1968 die Wahlen gewann, könnten Bilder von Zerstörungen und Plünderungen in den Städten auch Trump helfen, wenn er sich als harter Durchgreifer inszenieren könnte. Die Frage ist, ob es wirklich noch so einfach funktioniert in dieser Krise der Krisen. Auch 1968 erschütterte Amerika zwar eine Welle von brennenden Protesten nach dem Mord an Martin Luther King. Und schon 1918 wurde Amerika von einer Pandemie heimgesucht, die sogar noch mehr Opfer forderte als das Coronavirus heute. Amerika durchlebte auch schon die große Depression in den 1930er Jahren und die große Rezession vor gerade einmal 10 Jahren. Doch Amerika hat nie zuvor alles auf einmal durchlebt. Selbst für einen starken Präsidenten wäre das eine große Aufgabe. Für einen schwachen Präsidenten wie Trump ist es eine zu große Aufgabe. Er findet kein Konzept, sein einziger Kompass ist in diesen Tagen seine Wut. Doch es ist schon genug Wut auf den Straßen in diesem Land. Es sieht so aus, als würden sich immer weniger Menschen auch noch einen Wüterich im Weißen Haus wünschen. Die Vereinigten Staaten könnten vor einem langen, heißen Sommer stehen, in dem die Proteste gar noch weiter anschwellen, zumindest aber immer wieder aufflammen. Mit den Arbeitslosenzahlen, mit der Armut steigen die sozialen Spannungen. Sollten Polizei und Trump-Fans tatsächlich mit aller Härte die Konfrontation suchen, kann es weiter eskalieren. In Minneapolis raste am Sonntag ein Tanklaster in einen Demonstrationszug. Der Gouverneur von Minnesota sprach von einem Wunder, dass dabei niemand zu Tode kam. In Kentucky starb ein Mann, nachdem die Nationalgarde Schüsse aus der Menge erwiderte. Wird Trump nun doch versöhnliche Töne finden? Und wird man sie ihm überhaupt noch abnehmen nach dieser Woche? Oder wird er weiterhin tun, was er immer gemacht hat? Hetzen und Dinge tweeten, die die Mehrheit der Amerikaner nicht mehr hören will. Wird er sein Land in einen Bürgerkrieg treiben? Joe Biden, Trumps demokratischer Herausforderer um die Präsidentschaft, erklärte nach dem Tod von George Floyd, es sei an der Zeit, einen Diskurs über den Rassismus in der amerikanischen Gesellschaft zu führen. Er sagte, wir sind eine Nation in Schmerz, aber wir dürfen nicht zulassen, dass dieser Schmerz uns zerstört. Wir sind eine Nation voller Wut, aber wir dürfen nicht zulassen, dass diese Wut uns auffrisst. Wir sind eine erschöpfte Nation, doch wir dürfen nicht zulassen, dass diese Erschöpfung uns besiegt. Joe Biden fand damit die präsidialen Worte, die sich eine Mehrheit der Amerikaner wünschte und die dem jetzigen Präsidenten nicht über die Lippen kommen würden. Vielleicht auch deshalb führt Biden in den Meinungsumfragen bis zu 10 Prozentpunkte vor Trump. Als Trump bei dem Bruder von George Floyd anrief, ließ er ihn kaum zu Wort kommen. Philanise Floyd gelang es nur zu sagen, er wolle Gerechtigkeit. Er könne nicht fassen, dass die Polizisten solch einen modernen Lynchmord am helllichten Tag begangen hätten. Doch davon wollte Trump offenbar nichts hören. Das Gespräch dauerte 2 Minuten. Auch Joe Biden meldete sich beim Bruder. Er stellte Fragen, wollte mehr wissen über George, über die Trauer des Bruders. 15 Minuten lang war Biden am Telefon. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdatenredaktion, Telefon 040 3703 7242. E-Mail blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen, Gustav Adolf Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. E-Mail abo@dzblesen.de und die Internetadresse www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Brailleschrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern, Zeit, Brail und per E-Mail im Brail-Datenformat. DZB Lesen 2020. Wir werden unterstützt von Freunde der DZB e.V. Spendenkonto: Sparkasse Leipzig. IBAN DE44-8605-5592-1100-8300-10. BIC WELADE 8LXXX.